Shopping Queen und ganz viel Retro.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
So, heute nehmen wir euch mal mit auf eine Zeitreise. Und zwar in die wilden 70er und die 80er. Wir erzählen euch, was Kaufrausch mit einer Beziehung machen kann. Und wie konnte es so weit kommen? Und wie kommt man aus sowas wieder raus?
Wir erzählen euch die Geschichte von Mariella, einer Hippie-Frau, die heute ganz anders ist.
Man könnte sie auch so Amazon-Amazone nennen oder vielleicht Zalando-Zofe oder sowas.
Zalando-Zofe.
Ich bestelle alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Genau.
Kaufen, Konsum, nach Weihnachten, Geburtstagen oder Urlauben. Wir alle kennen das und schauen ganz schön betrübelt dann auf unseren Kontostand.
Ich nehme mir dann immer vor, im nächsten Monat wird alles besser und ich glaube, es geht allen so, oder? Und dann fragt man sich, wo ist denn jetzt bitteschön die ganze Kohle hin? Tja. Oder, Spassel, dabei kaufe ich eigentlich gar nicht so viel. Naja, irgendwo ist es halt hin.
Na, irgendwo geht's hin.
Irgendwo geht's hin.
Und dann haben wir plötzlich neue Lampen.
Ja, zum Beispiel.
Neue Lampen, die gar nicht so günstig sind.
Ja, dafür kaufst du immer irgendwelches Technikgedöns.
Ja, aber das brauchen wir auch.
Schatz. Ja.
Das brauchen wir alles nur für den Podcast.
Ich weiß nicht. Was habt ihr für ein Gefühl? Was löst Kaufen bei euch aus?
Naja, das ist ja auf jeden Fall, also das ist das Belohnungszentrum im Gehirn wird damit bedient, ja. Das heißt, das ist ja auch im ersten Moment was ganz Tolles, wenn du was kaufst und freust dich und wow, super. Aber was das Vertragte daran ist, ist, dass du ein umso schlechteres Gewissen hast, wenn du Dinge kaufst, die du eigentlich nicht brauchst. Und das ist dir ja im Grunde genommen auch klar. Also mir ist das sehr, sehr klar.
Ja, kaufst du denn Sachen, die du nicht brauchst, André?
Bitte? Nein, kaufst du Sachen, die du nicht brauchst?
Naja, ich bin ja eine Frau, Markus, und du kennst dich ja mit Frauen auch ganz gut aus.
Das so.
Und ich muss aber sagen, inzwischen habe ich da ein ganz anderes Kaufverhalten, als ich früher hatte. Mhm. Dass man da einfach mal so losgezogen ist und so ein bisschen rumgeshoppt und so Dinge, die man eigentlich nicht gebraucht hat. Und jetzt mache ich es viel bewusster. Das heißt, ich kaufe Dinge, wenn ich sie brauche.
Ja, genau. Also es gibt verschiedene Kategorien von Sachen, die man kauft. Also erst, wenn man jetzt was kauft, was neu ist, was einen irgendwohin weiterbringt, das macht Spaß. Wenn man was ersetzen muss, was vielleicht kaputt gegangen ist, das ist überhaupt kein Spaß.
Nein, das stimmt.
Da ist auch kein Glücksgefühl dabei. Da ist nichts dabei in dieser Richtung.
Aber das Schlimme ist, wenn ein Ding kaputt geht, gehen alle kaputt. Erst der Kühlschrank, dann die Waschmaschine.
Genau. Und weißt du, manchmal ist es ja auch so, wenn du jetzt sagst, du hast einen ganzen Monat gearbeitet und du hast echt ein gutes Gefühl, du hast ein bisschen Geld übrig und gehst dann irgendwas kaufen, auch wenn das jetzt nicht lebensnotwendig ist, ist es eine ganz andere Handlung, weil du sie bewusst tust. Und dann hast du nämlich auch nicht dieses Konto-Betröppelt-Sein-Problem.
Also ich finde schon, wenn man sich was gönnt, wie ich mir das persönlich einrede, also ich kaufe jetzt auch nicht so viel Klamotten, kann man nicht sagen, oder? Sei ehrlich? Nö, mach ich
nicht. Nee, du kaufst nicht so viel Klamotten.
Nö. Aber wenn man sich was gönnt, dann, ja, es ist ganz klar Belohnung, ne? Weil brauchen du es natürlich eigentlich nicht.
Also du müsstest nicht nackig gehen.
Nein, ich habe genug Zeug zum Anziehen.
Ja, genau.
Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, hat aber eine gewisse Tragik, weil sie ja vom wilden Weib, der Frau mit dem Freigeist und so vielen Ideen zu einem Menschen geworden ist, der so viele Sachen einkauft, dass ihr begehbarer Kleiderschrank in ihrer Villa irgendwann nicht mehr reichte. Sie hatte zwei weitere Räume, vollgestopft mit Klamotten, Taschen, Schuhen. Gefällt ihr ein T-Shirt, kauft sie gleich 5 in allen Farben und zieht sie nicht mal an. Ihr Keller war, als sie aus der gemeinsamen Villa auszog, in der sie mit ihrem Mann gewohnt hat, voll von Paketen, die sie zwar bestellt, aber niemals geöffnet hatte.
Hoi, hoi, hoi.
Das ist schon echt krass. Heute übrigens ist Mariella über 70.
Mariella, so heißt sie, genau.
Als junge Frau war alles anders. Und wie das kommen konnte, erzählen wir euch heute.
Und auch das ist eine wahre Geschichte.
Mariella und Klaus in den wilden 70er Jahren.
Beide, Mariella und Klaus, lernen sich so mit Anfang 20 kennen. Mariella sieht ein bisschen aus so wie Uschi Obermeier. Ich weiß nicht, ob alle Uschi Obermeier kennen. Also muss man ein gewisses Alter auch dafür haben. Aber genau. Wer sie nicht kennt, das ist eine Hippie-Frau aus der Hippie-Zeit. Dunkle Haare, volle Lippen, super Body. Wild, so eine verruchte. Ausgeflippt ist die. Frei. Kommune 1. Studentenbewegung da. Das ist so die Zeit, wo sie aufgetreten ist. Kiffen, Kommune. Und dann war sie an der Seite von Rainer Langhans.
Und sie hatte was. Weile. Sie hatte was mit, wie heißt der?
Mick Jagger.
Mick Jagger. Sie hatte Mick was. Jagger sie war das Groupie oder irgend sowas von Mick Jagger. Ach. Das weiß ich immer, wenn ich Uschi Obermeier höre, sehe ich Mick Jagger vor mir.
Uschi Obermeier war auf jeden Fall, kann man es kurz mal auf den Punkt bringen, eine Granate.
Ja.
Und Mariella ist Typ Uschi Obermeier. Ja, ja, mit dem Look. Die Augen sind immer mit Kajal schwarz umrundet, so stimmt. Smoky Eyes. Schminke ich mir manchmal auch, wenn ich wild aussehen will. Das klappt so semi.
Das will ich sehen.
Naja, also die Mariella kommt aus einem gut situierten, aber ja, sehr konservativen Haus. Der Vater war Oberstudienrat, sehr streng. Und er denkt sich für die Frau eher die Rolle an der Seite eines Mannes. Also für seine Tochter sieht er das ähnlich.
Der Oberstudienrat. Genau,
der Oberstudienrat.
Aber Mariella denkt da gar nicht dran. Sie studiert Kunstgeschichte und war voll integriert in die Hippie-Community. Man muss sich kurz mal erinnern. Die Studentenproteste der 68er waren gerade erst vorbei und auch in München gab es da richtig Rabatz.
Mariella war damals auch dabei. Sie hat erzählt, sie ist sogar mit einer Freundin bei der Anti-Springer-Demo an den Osterfeiertagen mitgelaufen. Sie war damals eine der Jüngsten.
Und das war ja gar nicht ohne, wenn ich mich da recht entsinne. Wobei ich tatsächlich da auch noch zu jung für bin, das möchte ich jetzt hier mal sagen. Da ging es richtig hart her.
Absolut.
Und man kann sich das aber vielleicht in etwa so vorstellen wie so eine linken Demo heute in Leipzig. Aber damals hat die Polizei voll dagegen gehalten. So mit Gummiknüppeln war das damals noch modern und allem, was dazugehört. Und unsere Mariella mittendrin.
Das war so eine richtige Revolutionärin. Die hat mitgemacht bei der Umwandlung, weil das hat ja auch alles relativ viel bewirkt. Ja. Aber bei Klaus war das ganz anders. Der arbeitet in so einer kleinen Baufirma, in der Firma von seinem Vater und hat nicht studiert und war auch kein Revoluzer. Und er hat nach der Schule eine Lehre gemacht und hatte so mit den Ideen der Studenten da gar nicht so viel am Hut.
Wir sind im Jahr 1972, das Jahr der Olympischen Sommerspiele in München.
Zum Beispiel gab es die Indra zu der Zeit noch gar nicht. Nein. Gell? Du warst noch gar
nicht
da.
Nein, ich war flüssig. Nein, noch nicht mal. Wahrscheinlich. Noch nicht mal.
Und ich habe flüssig in die Windeln gemacht.
Ja, also ich bin ja hier die Älteste am Tisch, das muss ich jetzt sagen. Und ich bin tatsächlich 73 nach München gekommen, also genau da, wo die Olympiade war, sind wir dann hingezogen. Also 72, als die vorbei war, und 73 sind wir dann nach München gezogen.
Was hast du für Erinnerungen an die Zeit?
Ja, das war natürlich für mich eine aufregende Zeit grundsätzlich, weil ich habe ja eine Stadt verlassen, kam in die nächste Stadt, bin mitten in der Grundschule umgeschult worden in die dritte Klasse und wir haben in der Olympia-Pressestadt gewohnt, da bin ich aufgewachsen und das war natürlich schon so, wow, die Häuser, das waren ja Trabantendinger und das war schon sehr aufregend alles.
Maximal modern
und
war das.
Auch das Olympiadorf war wahnsinnig. Meine Mutter hat es geliebt bis heute, also die wollte immer da leben eigentlich, ja, die Architektur und wir sind natürlich da aufgewachsen, wir haben immer Tischtennis gespielt, waren viel mit dem Fahrrad unterwegs und ich kenne da jede Ecke und jeden Spielplatz und das war einfach eine tolle Zeit. Also das muss ich wirklich sagen, ich habe eine ganz gute Erinnerung an die Zeit.
Ja, cool, dieses Olympische Dorf war ja ein Resultat der Olympischen Spiele in München. Es war Sommer, dann kamen da über 7000 Sportlerinnen und Sportler in die Stadt und Zuschauer natürlich aus der ganzen Welt. Das war schon ganz, ganz groß. Und 6 Jahre haben die Vorbereitungen gedauert, also der Bau von dem Olympischen Dorf zum Beispiel, natürlich auch von den Stadien und so, von den Sportstätten. Der Ausbau der Infrastruktur, das war auch noch ein Riesenthema, weil es gab ja dann die erste U-Bahn. Der Flughafen wurde vergrößert, der war damals noch in München-Riem, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist wurscht, das ist München-Riem, der ist heute woanders, aber damals war er in München-Riem, wurde vergrößert.
Ah, der war super, wenn man da war, ich weiß das noch, wir haben meinen Papa ganz oft zum Flughafen gebracht und ich bin immer freiwillig mitgefahren, weil du hast immer irgendeinen Promi gesehen. Und das war immer große, weite Welt an dem kleinen Riemer Flughafen, wer den noch kennt, da werde ich gleich richtig sentimental,
es war
wunderbar.
Und die Musik damals war der Knaller. 1972 waren in Deutschland so Songs in den Charts wie Am Tag, als Conny Kramer starb.
Ein toller Song.
Von Juliane Werding.
Ja, tolles Lied.
Toni Marshall, komm, gib mir deine Hand.
Aber es gab auch andere Sachen, die 72 passiert sind. Und zwar haben sich da, wenn mich nicht alles täuscht, die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR so ein bisschen normalisiert. Es gab so zum ersten Mal das Transitabkommen. Das heißt, man konnte nach West-Berlin mit dem Auto fahren. Mhm. Das war vorher nicht möglich, das ging nur mit dem Flugzeug. Wer war damals Präsident? Nixon war der Präsident der USA. Vietnamkrieg war voll am Laufen.
Mhm. Und Dubai, ihr wisst alle, wie es da heute ausschaut, ja. Dubai war 1972 noch fast ein Dorf.
Ja, brutal.
Modern Talking gab es erst 10 Jahre später. Und es war auch die Zeit der großen Schauspieler. Clint Eastwood, Al Pacino, Robert Redford und so weiter.
Ja, und die Olympischen Spiele in München 72 waren damals ein echtes Symbol von Modernisierung. Und nicht nur für München und Bayern, sondern für die ganze Bundesrepublik. Und heute, denke ich, ist die Bedeutung von Olympischen Spielen vielleicht nicht mehr so groß.
Auf jeden Fall nicht.
Also ist mein Gefühl, aber damals war das eine Riesensache. Und ich weiß das ja auch selber noch alles so genau. Und nicht nur unser Paar Mariella und Klaus lernten sich übrigens auf den Olympischen Spielen kennen.
Deswegen erzählen wir das ja auch.
Ja, das schwedische, also heutige schwedische Königspaar. Und ich erinnere mich so genau an diese wunderschöne Silvia Sommerlath hieß sie. Ist es so?
Ja.
Das war so eine schöne Frau. Ich meine, ist sie heute noch.
Ihr macht mich fertig.
Königin Silvia von Schweden. Also Mariella war am Start, ne, und Klaus waren am Start. Die haben sich dort kennengelernt.
Uschi Obermeier.
Uschi Obermeier. Auf den Olympischen Spielen, dazu kommen wir gleich. Aber Königin Silvia von Schweden, die war damals 29, kommt aus Heidelberg und arbeitet eben auf den Olympischen Spielen als Chefhostess. Und lernt dort Carl Gustav von Schweden kennen, damals bekannt als, ja, der Partyprinz.
Das waren mal noch Karrieren, ne?
Ja, es waren Karrieren.
aber war auch schwierig, weil da war der Terroranschlag auf die israelischen Athleten, ausgeübt von den palästinensischen Terroristen. Mhm. Und die haben 11 israelische Sportler getötet und auch einen bayerischen Polizisten. Das war auch nicht unbedingt eine Stunde des Ruhmes für die bayerische Polizei.
Mhm. Trotzdem wurden die Spiele nach einem Trauertag fortgesetzt. Das wäre heute, glaube ich, undenkbar, oder? Nach so einem Anschlag kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
Ich bin mir da nicht so sicher. Es gab 1996 noch in Atlanta die Spiele, wo mitten auf so einem Platz, wo auch ganz viele Tribünen waren, einer eine Rohrbombe gezündet hat. Gab es 2 Tote. Und dann wurde da dieser Satz geprägt, the show must go on, und haben es auch weitergemacht. Also ich glaube, heute würden sie es auch weitermachen.
Mhm. Interessant.
Meine Familie, wir haben da drüber oft geredet, über dieses Attentat, und das ist ja bis heute aktuell. Dann kam ja ein Film und immer wieder was.
Genau.
Und durch den Olympiaboom übrigens, und das ist jetzt auch wichtig hier zu sagen, sind diese Lebenshaltungskosten in München echt extrem explodiert. Besonders bei den Immobilien und Mieten. Also durch die Olympiade hat München da einfach einen unglaublichen Sprung gemacht nach oben.
Mhm. Voll.
Was so eine Olympiade alles kann.
Ja, wirklich. War ein richtiger Faktor damals.
Und es ist eben auch der Ort, an dem sich Mariella und Klaus das erste Mal begegnen. Es ist warm, die Stimmung im Olympiapark unbeschreiblich. Überall junge Menschen aus der ganzen Welt und mittendrin eben Mariella und ihre Kommilitonin. Es gibt noch Fotos von damals. Beide tragen kurze Röcke und Kniestrümpfe. Und Mariella hat dunkle, wilde Haare, braune Augen, ne? Schwarz umrandet, hatten wir vorhin schon. Wild sieht sie aus.
Smoky Eyes.
Wunderschön.
Ja, und der Klaus ist da mit seinem Bruder. Und der kennt wiederum die Kommilitonin von Mariella. Und so lernen sich Mariella und Klaus kennen. Und die Jungs hatten da, was hatten die an? Na klar, das war ein Foto, das du gerade gesagt hast, Schlaghosen. Kordhosen mit Schlag und sowas. Haare und Hemd aufgeknöpft. So.
Mariella und Klaus haben ja bis dahin eher unterschiedliche Lebensgeschichten. Ne? Mariella, die wilde Studentin und Revoluzerin, und Klaus ist keiner. Damals war die Denkweise den jungen Menschen sehr wichtig, wie sie politisch stehen, mit was sie sich identifizieren. Das war ein riesengroßes Thema, habe ich mir sagen lassen, weil ich war ja noch nicht dabei. Aber trotzdem hat es zwischen den beiden total gefunkt.
Beide erleben, so schildern sie es mir später, den Sommer ihres Lebens, verlieben sich ineinander und werden trotz ihrer Unterschiedlichkeiten ein Paar.
Ja, sie fühlen sich frei, beflügelt von der Liebe und von der Stimmung in der Stadt.
Mhm. Schon im Herbst wird Mariella schwanger und Klaus macht ihr einen Heiratsantrag.
Mariellas und Klaus Leben.
Aus dem wilden Sommer kommend, landen beide ziemlich schnell in der Realität. Klaus wohnt noch bei seinen Eltern, Mariella in einer Fünfer-WG, jetzt, da sie schwanger ist, auch nicht so gut beieinander, zieht sie bei Klaus Familie ein. Ihre eigenen Eltern finden, das geht alles überhaupt nicht und unterstützen ihre Tochter auch nicht.
Ganz schön hart, gell? Wir haben ja schon gehört, die sind extrem konservativ, aber das ist natürlich schon ein harter Move, gell, ja, finde ich. Ja. Geht das gut, meinst du?
Naja, also geht so. Früher hat man sich vielleicht mehr den Umständen gebeugt. Also die beiden heiraten tatsächlich ziemlich schnell. Ein Jahr später ist ja dann schon das Baby da, nachdem sie sich kennengelernt haben. Ne? Mhm. Und beide tragen einen Ehering.
Verstehe schon. Und der Klaus, der legt sich richtig ins Zeug,
ja,
weil seine kleine Familie möchte er ernähren. Und er muss sie ja auch ernähren. Die leben ja auch nicht besonders komfortabel. Und er arbeitet ja in der Baufirma seines Vaters, haben wir schon gehört, und macht sich jetzt selbstständig. Rund um die Uhr ist er dann auf Baustellen. Mhm. Der Bauboom in München.
Ja, von dem wir schon gehört haben.
Genau, nach der Olympiade ist er so richtig losgegangen. Und der Klaus, der konnte sich auch vor Aufträgen kaum noch retten, was ja toll ist. Ja. Und das hatte aber auch den Vorteil, dass die beiden sich endlich eine kleine eigene Wohnung leisten konnten. Und Mariella konnte bei den Schwiegereltern ausziehen.
Mariella verbringt nach dem Auszug bei den Schwiegereltern jetzt ziemlich viel Zeit alleine. Auch ihr Studium gibt sie auf und kümmert sich rund um die Uhr um ihre kleine Tochter und den Haushalt. Vom Revoluzer ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Hat das Frauen früher gefallen? Also wirklich? Oder war das einfach so? Andrea, was denkst du?
Dass man seine Träume aufgibt, meinst du, Spatzl?
Ja, dass man einfach sagt, okay, ich wollte eigentlich Kunstgeschichte studieren und ich will eigentlich dies, ich will das, ich bin der Revoluzer und politisch bin ich aktiv. Aber jetzt werde ich Mutter und Hausfrau und damit gebe ich meine Ideen auf. War das früher eher dann mal schneller so als heute?
Ich weiß es nicht. Ich denke, dass ganz, ganz entscheidend ist, aus welchen Familien wir auch kommen und wie wir aufwachsen und was in diesen Familien auch für Rollenbilder gelebt werden. Und wir haben es ja schon hier sehr oft gehabt, dass jemand völlig unbewusst auch etwas nachlebt, ohne es reflektiert zu haben, was er von zu Hause kennt. Also so ein bisschen die Ehe der Eltern. Mhm. Und das trifft sich dann in einer Beziehung ganz gerne. Und weißt du, es dauert manchmal auch eine Zeit, manchmal muss man auch auf die Nase fallen, bis man vielleicht auch erkennt, dass der Weg, den man geht, vielleicht gar nicht der eigene ist. Und ich glaube, das war früher nicht anders als heute, aber früher hatte man es schwerer auszusteigen oder seinen eigenen Weg zu gehen. Ich glaube, früher war nicht die Frage, ob man Kinder bekommt, sondern eher wann. Mhm. Also das war praktisch Gesetz. Mhm. Heute ist es anders. Heute muss man fast fragen, ist das sowas für Sie überhaupt vorgesehen oder ist das in Ihrem Lebensplan? Nö, ist es nicht. Also man hat heute, denke ich, ein selbstbestimmteres oder selbstbewussteres Leben, was nicht heißt, dass das alle machen.
Heißt aber auch nicht, dass es einfacher ist wahrscheinlich.
Nein,
oder?
Das ist auch nicht einfacher, weißt du. Und ich kenne jetzt auch viele Menschen, die jetzt weit über 40 sind und die sagen, war das wohl der richtige Weg, den ich jetzt gegangen bin? Meine Mutter hat mich mit, ich sag mal, 25 bekommen. Ich könnte jetzt schon ein 15-jähriges Kind oder Tochter haben oder einen Sohn haben. Und ich habe es anders gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das noch will. Naja, oder Leute, die früh sagen, nö, also ich will das und das Reihenhäusle und den Hund und das alles. Und dann feststellen, es war nicht ihrs. Also sie sind gefangen, dann wollen sie wieder arbeiten gehen und also schmeißen halt auch diese ganze Rollenbild-Klischee-Geschichte ziemlich hin.
Mariella hat ja ihre eigenen Träume dann für die Familie, Hausfrau, Mutter sein, über Bord geworfen. Was denkst du, was braucht es, um seinen Träumen treu zu bleiben?
Ich denke, der wichtigste Schritt ist, zu differenzieren, ist es meins oder ist es mir von außen aufgegeben? Also durch die Eltern, durch die Politik, hätte ich jetzt fast gesagt, durch den Glauben, durch die Religion, durch die Konvention, was auch immer. Ich glaube, das ist der wichtigste Schritt und das ist etwas, das hat sehr viel mit, wie sehr bin ich bei mir, wie gut kenne ich mich, wie gut spüre ich mich, um herauszufinden, ist es etwas, was aus mir kommt oder etwas, was mir suggeriert wird.
Die Dallas- und Denver-Villa, der Boom der 80er Jahre.
So ein paar Jahre leben Klaus und Mariella recht zufrieden in ihrer kleinen Wohnung. Finanziell geht's weiter immer bergauf. Und so hat Klaus angefangen, ein Haus für sie zu bauen. Ein bisschen außerhalb von München, ist der Anfang der 80er Jahre und die beiden bekommen ihr zweites Kind, einen kleinen Sohn.
In der Zeit, so erzählt es Mariella mir später, hatte sie schon immer wieder den Gedanken, jetzt bin ich doch genauso geworden, wie mein Vater mich immer haben wollte.
Glaube ich, schwierig, gell? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist schon eine Erkenntnis.
Und ich hatte schon den Eindruck, dass Kunstgeschichte ihr Traum war, ne? Also das so, weil das Leben, was sie gelebt hat, bevor sie Klaus kennengelernt hat,
war ganz anders.
Ja doch ganz anders. Mhm. Also das war ja, denke ich, schon ihr Traum in der Fünfer-WG und sich politisch zu engagieren und so. Und jetzt hat sie irgendwie wirklich eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht.
Voll, ja genau. Mhm.
1980. Mike Krüger landet in Deutschland einen Nummer 1-Hit. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen.
Gott. Super. Und die Partei Die Grünen wird gegründet. Und damals saßen die übrigens alle ganz casual mit Strickzeug, die Männer wohlgemerkt, im Bundestag, weiß ich noch wie heute. Ich war damals nämlich schon 15.
Ja, wir haben uns Bilder auch angeschaut von damals.
Super. Ich sehe den einen noch, ich weiß nicht, wie er hieß, der mit so Vollbart und allem kariertem Hemd und der hat gestrickt im Bundestag.
Ihr müsst euch das mal anschauen. Die Bilder, ihr müsst das mal googeln, die Bilder. Der Grün,
ja.
1980.
Doch super. Und das Computerspiel Pac-Man ist erfunden worden. Ich glaube, Atari hat es rausgebracht. Mhm. Gibt's, weiß gar nicht, ob es Atari heute noch gibt. Auf jeden Fall hat es flugs die Welt erobert.
Ja.
Und ich als kleiner Knirps habe es auch gespielt.
Mhm. Und?
Das Leben des Brian. Life of Brian kommt in die Kinos. Das war tatsächlich wirklich ein Meilenstein, fand ich.
Und Mariella und Klaus ziehen in ihr eigenes Haus, sind überglücklich, zwei Kinder, ein Haus mit Garten zu haben und haben es wirklich zu was gebracht.
Und wenn es blöd läuft, dann geht der Klaus gar nicht mehr in die Firma, weil er den ganzen Tag Pac-Man spielt.
Nee, dafür hatte er ja keine Zeit.
Hat er keine Zeit.
Der hat ja, wie hat man damals gesagt, geackert, wie ein Verrückter. Ne?
Ackern war gut.
Wir haben es zu etwas gebracht. Das ist auch so ein Satz von früher. Ne?
Wir haben uns da schon ganz oft drüber unterhalten. Unsere Eltern, die sind ja gefühlt in so einem ständigen Aufwärts groß geworden. Das heißt, es ging immer weiter.
Immer weiter, immer mehr.
Und weiter und weiter. Es gab schon natürlich Krisen, die eine oder andere, aber es war jetzt nicht so existenziell. Es gab mehr so politische Krisen, die nicht so wirtschaftlich waren, habe ich so das Gefühl. Eher so ideologische Geschichten, aber wirtschaftlich ging es immer bergauf. Das war aber auch so ein bisschen, dass alle so sein mussten, hatte ich so das Gefühl. Ich bin ja auch so aufgewachsen. Man musste schon Gas geben. Das war so die... Das war einfach so. Also nicht, man musste, das heißt man, sondern es war halt einfach normal.
Ich weiß noch, wir haben damals auch in so einem Häuschen auf dem Land gelebt und meine Eltern haben schon auch immer geschaut, was haben die Nachbarn da so und was machen die da so und wollen wir das auch und so. Also das war schon ein Thema, anders als heute.
Ja, klar, voll, total. Du, aber mit dem Aufschwung und mit dem steigenden Wohlstand ist so eine neue Bewegung da reingekommen und das war, ich guck auf mich selber, das Lebensgefühl. Quasi ist entstanden. Ich mache Aerobic. Das kam aus der Zeit, aus den 80ern, Aerobic.
Und Anfang der 80er Jahre ein entscheidender Moment für Mariella, denn sie entdeckt den Otto-Katalog.
Also da brach quasi der Briefkasten zusammen. Die wurden meistens auch oben drauf gestellt. Das war ein Totschläger, fast wie so ein Telefonbuch.
Ja.
Der Otto-Katalog.
Richtig.
Also das war der Wahnsinn. Das hatten halt dann so die Hausfrauen bestellt und haben dann da halt nachmittags wahrscheinlich drin gelesen, wenn sie ihren Haushalt fertig hatten, haben sich ein Käffchen gemacht und geguckt, was sie da alles so kaufen könnten. Und das war der Hammer, dieser Otto-Katalog.
Meine Oma hatte den immer und ich habe immer Bildchen ausgeschnitten und habe mir dann so ganze Seiten zusammengebastelt mit Einrichtung quasi. Also das ist die Küche, dann habe ich mir die Frauen da reingeklebt. Ja, also ich war stundenlang.
Eine Collage hast du gemacht.
Eine Collage, ich war stundenlang mit dem Otto-Katalog beschäftigt.
Aber man muss sich das mal vorstellen, das kennt man heute gar nicht mehr. Es gab zwei riesengroße, fette Wälzer, die jeder Haushalt hatte. Das war
Quelle.
Das Telefonbuch.
Ach so.
Das Telefonbuch, weil es gab damals noch keine digitalen Verzeichnisse, das Telefonbuch. Und den Otto-Katalog, den jeder Haushalt bekommen hat. Das war quasi das Amazon der damaligen Zeit.
Genau.
Weil man konnte dort anrufen und sagen, ich will das und das. Mhm. Und dann kam es mit der Post nach Hause. Oder mit einem
nach 100 Jahren, ne?
Ich wollte gerade sagen, 100 Jahren.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber es kam.
Und wenn was kam, war es ein Riesenevent.
Genau.
Ja, genau. Da konnte man Waschmaschinen bestellen. Alles war da möglich.
1981 haben Diana und Prinz Charles geheiratet.
Oh, das weiß ich auch noch. Ich saß als kleines Mädchen mit Milchreis und Zucker und Zimt vom Fernseher und habe mir fasziniert diese ganze Hochzeit im Fernsehen angeschaut. Und danach habe ich das mit meinen Barbies nachgespielt.
Wie süß ist das denn?
Du bist sehr lustig.
Wirklich? Ich hatte nur nicht so ein dolles Kleid mit so einer elendslangen Schleppe, weil die Schleppe war ja gefüllt von Großbritannien nach Spanien.
Bis, ja.
Ich habe es gerade schon gesagt, 1982, das Aerobic-Fieber erreicht Deutschland. Alle Frauen rennen mit Leggings, Schweißbändern, Dauerwelle in die Aerobic-Studios, die an jeder Ecke irgendwie aus dem Boden gesprießt sind. Oder die hampeln auch zu Hause rum. Meine Mutter hat das auch gemacht.
Die Schweißbänder kenne ich auch noch.
Ja. 1983 kommt ein Film in die Kinos. Alle Frauen kennen ihn. Flashdance mit What a Feeling von Irene Cara.
Also alle Frauen, die ein bisschen älter sind. Die Jüngeren, die jetzt
Hä? Ach, ich kenne auch noch die Jüngeren.
In den 80er Jahren wird Helmut Kohl Kanzler von Deutschland. Im Fernsehen läuft Wetten, dass, die Lindenstraße, die Schwarzwaldklinik, Dallas und Denver. Und Klaus denkt sich, also so eine Villa, wie die da haben, will ich auch. Geil durfte man damals nicht sagen, das war verpönt.
Ich weiß es noch, ich habe immer geil in der Schule, meine Oma. Wieso sagst denn du das immer, was soll denn das? Aber der Klaus auf jeden Fall sagt Dallas und Denver. Fand ich Wahnsinn und er baut sich dann Ende der 80er auch so eine geile Villa, ganz im Stil. Es ging so um Säulen und so, ne? Säulen, Türmchen, Gold, Löwe vor der Tür. Und Mariella und Klaus fangen an, Tennis zu spielen.
Wie gefühlt jeder damals, Steffi Graf und Boris Becker waren die Tennislegenden und halb Deutschland wollte plötzlich auch Tennis spielen.
Absolut. Und Klaus verschuldet sich für die Villa massiv. Er kauft sich auch noch einen Porsche. Ja, das ist eine Folge dieses ständigen Aufschwungs, aber er ist ja auch der Meinung, da kommt es her, das schaffe ich dann schon. Es ging ja bisher auch immer alles aufwärts.
Ja. Die Kinder werden langsam groß. Klaus arbeitet so viel, dass er seine Familie eigentlich nur am Wochenende sieht. Und Mariella führt mittlerweile ein luxuriöses Hausfrauenleben. Mit Putzfrau, vielen Tennisterminen, Aerobic-Studio, Kosmetik und eben den beiden Kindern, die ihr ein und alles sind.
Tja, und von unserer wilden Mariella, der Uschi Obermeier, bleibt im Grunde genommen nicht mehr viel übrig. Mhm. Alle ihre Ideen und Wünsche, sie hat ja Kunstgeschichte studiert, ja, davon ist nicht mehr viel da. Und je besser es den beiden finanziell geht, umso mehr entfremden sie sich auch. Und Mariella ist mehr mit dem Otto-Katalog beschäftigt als mit ihrem Mann.
Dieses ganze Statusgehabe ist ja sehr, sehr viel im Außen und hat mit dem Innen nichts zu tun. Und je mehr du im Außen bist, desto weniger bist du im Innen. Und eine ganz gute Mischung, eine gute Balance wäre natürlich wichtig.
Voll.
Und ich denke mal, er ist nur am Arbeiten, ja. Mhm. Und sie kompensiert das Ganze mit Shopping, um sich da ihre Glückshormone einzufangen. So, und die beiden haben sich offensichtlich ja nicht mehr so viel zu sagen. Und das ist es ja. Beziehung bedeutet auch immer Arbeit und auch Kontakt zwischen den beiden. Und wenn du den nicht mehr hast, weil du nur noch im Außen bist und Porsche und Haus und Shoppen und Kosmetik, ja, was soll denn da passieren?
Und es war genau die Zeit, in der ihre Probleme mit dem Konsum auch losgingen, ne? Also Mariellas Probleme. Und der Otto-Katalog spielt ja die Schlüsselrolle.
Also sie beschrieb es so, dass das der erste für sie bewusste Moment war, in dem ihre Kaufsucht angefangen hat. Und sie beschrieb diesen Moment so, immer wenn sie sich niedergeschlagen gefühlt hat oder einfach nur leer, dann half es einfach, den Katalog aufzuschlagen und ein bisschen zu blättern und was auszusuchen, was sie bestellen würde.
Sie hat am Anfang, so hat sie es erzählt, noch gar nichts bestellt. Ihr genügte erstmal das Gefühl oder die Vorstellung, sich was zu bestellen. Mhm. Das gab ihr schon so ein entspanntes Gefühl. Sie hätte ja vielleicht sogar gekonnt, aber das hat ihr schon genügt.
Das Blöde war nur, dass das Gefühl langsam immer weniger wurde und die Entspannung nachließ, bis sie zum ersten Mal zum Telefonhörer griff und ein Küchenmesser bestellte, das sie gar nicht brauchte. Kurze Werbung.
Wisst ihr eigentlich, was wir machen, während wir den Podcast hier aufzeichnen?
Wir trinken Wein.
Und zwar nicht zu wenig.
Prost.
Prost. Prost.
Aber alkoholfreien Wein. Ganz ehrlich, ich habe schon wirklich viele, viele probiert, aber die schmecken wirklich zum Teil scheußlich. Ich habe sie tatsächlich teilweise weggekippt. Dann trinke ich lieber Wasser, habe ich mir gedacht.
Und dieser Wein ist wirklich richtig gut. Und Markus und Indra haben mit mir eine Blindverkostung gemacht. Mhm. Und ich habe es echt nicht gecheckt, dass es alkoholfreier Wein ist.
Mhm. Der heißt Frank und Frei, Komma nix, von der Winzergruppe Frank und Frei. Und es sind 13 fränkische Weingüter, die sich zusammengetan haben und diesen Wein herstellen. Made in Deutschland, es gibt alkoholfreien Weißwein und es gibt einen Rosé Prosecco, einen Secco.
Und warum schmeckt dieser Wein so sensationell und andere alkoholfreie so grauenhaft?
Weil er sehr aufwendig hergestellt wird, wie ein normaler Wein. Und im Nachgang wird mit einem sehr teuren Verfahren, das es erst seit kurzem gibt, dem Wein der Alkohol wieder entzogen.
Keine Panscherei, es muss von vornherein ein hochqualitativer Wein sein und dann funktioniert es auch. Probiert es einfach aus, ihr werdet wirklich begeistert sein.
Es gibt so viele Situationen, wo man was trinken möchte, aber nicht kann, weil man Auto fahren muss, so wie ich heute noch. Und ihr kennt die Diskussion bei den Paaren, fährst du oder fahr ich, braucht ihr alles nicht mehr.
Und wie kommt man ran an den edlen Tropfen? In den Shownotes gibt es einen Link, der heißt die Paarflüsterei und da kommt ihr auf den Shop.
Frank und Frei, nix heißt der von der Winzergruppe Frank und Frei. Probiert's aus, geiles Zeug, schmeckt wirklich gut, unsere Empfehlung.
Kaffeekränzchen und Schäferstündchen.
Die Dallas und Denver Villa ist fertig. Die Familie zieht um und Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war es dann soweit. Die Tochter ist 17, der Kleine 9 und nebenan wohnt in so einer ähnlichen Villa, auch mit so einem Löwen vor der Tür, der Porsche-Händler. Und die beiden,
was für ein Klischee.
Ja, wirklich. Und die Frauen werden beste Freundinnen.
Die Porsche-Ehefrau nebenan lebt ähnlich wie Mariella. Ne? Sie haben auch zwei Kinder und die beiden Frauen vergnügen sich und machen sich ihr Leben schön. Treffen sich nachmittags zum Kaffeeklatsch. Gibt's heute so auch nicht mehr Kaffeeklatsch?
Kaffeeklatsch.
Du, und es, ganz kurz, es gibt immer noch Männer, die wirklich glauben, wenn ihre Frau zu Hause ist, das ist ja eh nur ein begrenzter Zeitraum, dass die zu Hause wirklich nur Kaffee trinken. Ja, natürlich. Die spielt dann so ein bisschen Gucci Gucci und singt ein paar Liedchen, guckt ein paar Bilderbüchlein an und trinkt ansonsten Kaffee.
Ja, aber es gibt es ja heute auch noch. Da, nur statt Kaffee trinken wir Wein.
Und dann passiert das, was passieren muss, wenn sich Paare nicht mehr so nahe sind, sondern eigentlich nur noch nebeneinander herleben. Einer beginnt eine Affäre.
Tja, und auch diese Affäre kommt raus. Und damals hatten die ja noch keine Handys oder E-Mails.
Nur kleine. Das erste Handy gab es ja erst 1992.
Es ist im Sommer, die beiden Familien treffen sich im Garten am Pool zum Grillen, es wird viel getrunken. Mariella und Herr Porsche-Verkäufer von nebenan gehen schon schlafen. Und Klaus und Mariellas Freundin, also die Porsche-Ehefrau, die vergnügen sich im Garten auf der Liege.
Bis Mariella nochmal wach wird und sehen will, wo ihr Mann eigentlich bleibt.
Und am nächsten Tag zieht der Klaus dann aus.
Das ging ganz schnell aus, war die Maus.
Mariella schmeißt ihn nämlich raus und sorgt auch dafür, dass der Herr Porsche-Verkäufer erfährt, was letzte Nacht mit seiner Frau passiert ist.
Die Inflagranti erwischt, gell? Ai, genau.
Und was macht der Porsche-Freund von nebenan? Er trennt sich auch flugs von seiner Frau und verkauft die Villa, die er erst vor 2 Jahren gekauft hat.
Also wir haben jetzt hier natürlich eine Situation, die sehr zackig gelaufen ist, ne? Also hat kaum angefangen, schon erwischt, schon gestanden, schon alles klar, schon die Konsequenzen gezogen und das gleich auf beiden Seiten. Also das muss man sagen, das ist jetzt schon ein sehr zackiger Verlauf.
Naja, Fremdgehen ging ja auch damals so gar nicht. Ich glaube heute, das hast du auch schon oft erzählt, dass Paare heute offener sind und sich eher dann auch mal mit Konflikten auseinandersetzen. Ich glaube früher war das wahrscheinlich auch oft so, wenn das dann rausgekommen ist, so zack, zack, Schluss aus Feierabend, oder?
Du, es gab damals noch, also zu der Zeit nicht mehr, zu der Zeit nicht mehr, aber bis zum Anfang, Mitte der 70er, ich bin jetzt nicht genau sicher, was, 3 oder 74, da bist du schuldig geschieden worden.
Stimmt, genau.
Ja. Also das muss man mal ganz klar sagen, das ist jetzt nicht mehr hier in den 90er natürlich nicht mehr, aber das war da noch, also du warst praktisch geächtet.
Ja, stimmt. Die Schuld gab es ja noch.
Natürlich. Und wenn der Mann die Frau mit der Sekretärin betrogen hat, dann war das eigentlich Stigmatisierung pur.
Und er war finanziell ruiniert.
Ja.
Also ich weiß nicht, vielleicht ist es nur mein Eindruck, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass je besser es Paaren finanziell geht, umso eher kommt es auch manchmal zu Stress zwischen den beiden. Kann das sein?
War das nicht mal bei einem unserer Podcasts, wo es einen Betrag gab pro Jahr, der war gar nicht so hoch, wo man herausgefunden hat über Studien.
60.000 Euro waren das ungefähr.
Mhm. Also das heißt, das ist so dieser Betrag, mit dem es einem gut geht, wo man ganz gut leben kann, wo man also nicht jede Nacht wach liegt vor lauter Sorgen. Genau. Und alles, was man mehr hat, im Grunde genommen, zumindest zum Gefühl des Glücklichseins,
diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass Geld nicht glücklich macht. Es waren 60.000, genau. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass, so wie du gerade gesagt hast, wenn du nicht totale Existenznöte und Sorgen hast, ist dich aber langfristig nicht glücklich macht. Ja. Das hatten wir ja auch schon mit dem Shoppen gerade, ne? Mit diesem kurzfristigen Glücksgefühl, das kennt jeder von uns. Du kaufst dir irgendwie was Schönes zum Anziehen oder whatever, dann bist du mal kurz happy, aber relativ schnell ist dieses Gefühl wieder weg.
Ja.
Der Abstieg.
Klaus verliert aber nicht nur seine Frau, die hat ihm natürlich in der ganzen Zeit, in der er so viel gearbeitet hat, immer den Rücken freigehalten, sondern er verliert auch seine Firma. Es kommt nämlich zu großen Problemen, weil Klaus hat es zwar mit dem Bauen, aber nicht so mit den Finanzen und auch nicht so mit dem Finanzamt.
Mit den Steuern,
wie so viele.
Er hat wegen mehreren Baumängeln mehrere Prozesse am Laufen und schlussendlich kommt ihm das Finanzamt auf die Schliche, denn Klaus hat doch einiges schwarz gemacht.
Tja, und Klaus landet schließlich im Gefängnis. Ich habe mal geschaut, ab wann landet man eigentlich bei Steuerhinterziehung heute im Knast, ja? Ist ja vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Mhm. Bis zu 50.000 Euro ist, wenn du kein vorbestrafter Steuersünder bist, mit einer Geldstrafe zu rechnen. Ja? Ab 100.000 Euro Steuerhinterziehung gibt es in der Regel eine Freiheitsstrafe.
Die geht wie lange? Für wie lange ist man dann im Gefängnis?
Also unser geltendes Recht aktuell sagt bis zu 5 Jahre. In besonders schweren Fällen liegt das Strafmaß sogar bei bis zu 10 Jahren.
Oh, aber das ist ja aber schon extrem streng.
Bei Steuern versteht der Staat keinen Spaß.
Nö. Und man fragt sich natürlich, was ist aus Frau Porsche und ihm geworden? Nichts. Sie hat später aber einen anderen Mann geheiratet. Ja. Und Mariella, was hat die gemacht?
Mariella geht ein wie ein Primelchen. Nicht nur ihr Mann ist weg, auch ihre Freundin nebenan. Mhm. Die große, große Enttäuschung. Und als Klaus dann auch noch kurze Zeit später im Gefängnis landet, bricht auch ihre finanzielle Existenz zusammen. Ne? Also auch klar. Und das ist der Punkt, an dem es bei Mariella losgeht und aus ihrer Leere eine Sucht wird, aus den anfänglichen Hobby-Einkäufen, nennen wir sie mal so, wirklich etwas Suchtartiges entwickelt.
Das Absurde ist ja, hier ist der Punkt, wo es ihr existenziell ja wirklich an die Nieren geht, ne? Also der Mann im Gefängnis.
Ja, sie hat kein Geld mehr.
Sie hat kein Geld mehr und so. Und trotzdem nimmt hier ihre Kaufsucht an Fahrt auf und sie bestellt wie eine Irre. Ist ja absurd. Mhm. Was passiert da, Andrea?
Es geht ihr einfach nicht gut, es geht ihr auch emotional nicht gut. Und statt, dass sie sich mit ihren Gefühlen auseinandersetzt, betäubt sie sich. Sie geht also in diesen Kaufprozess, es geht überhaupt nicht um den Sinn, dass das Ganze macht, aber das ist ja auch so, ihr kennt das doch auch bei anderen Süchten. Es macht gar keinen Sinn, mehr zu trinken oder mehr zu rauchen, deswegen geht es dir danach nicht besser, aber du glaubst halt, dass es das tut. Und im ersten Moment wird ihr Belohnungssystem ja auch aktiviert und es geht ihr kurzfristig etwas besser.
Schlimm. Aber zum großen Glück der beiden oder vielmehr ihr gehört die Villa und das erste Haus, das sie vermieten, ja zumindest auf dem Papier ihr selber, Mariella, das hat er ganz schlau gemacht, unser lieber Klaus. Mhm. Und Mariella fängt an zu arbeiten. Also ich meine, da weiß sie ja schon, kriegt es ja doch irgendwie hin, weil sie jobbt im Büro als Sekretärin. Aber natürlich verdient sie da nicht so viel Geld, wie sie es eigentlich gewohnt ist. Und sie gibt alles wieder aus beim Otto-Versand.
Ja.
Mariella ist kaufsüchtig.
Und sie kauft nicht nur den Otto-Versand quasi leer. Später gibt es nämlich auch noch den ersten Teleshopping-Kanal. Auch dort bedient sie sich.
Genau, 1995 sitzt Mariella stundenlang, so hat sie es erzählt, vorm Fernseher und bestellt beim Sender Hot, das war der erste, wie du gerade gesagt hast, der erste Teleshopping-Kanal. Mhm. Home Shopping Europe heißt das Ding heute. Da bestellt sie alles, was sie so kriegen kann. Ich habe mal geschaut, also im Jahr 21 gibt es heute immer noch, also das heißt vor 2 Jahren, da war es die letzte Veröffentlichung, haben die immer noch einen Umsatz gemacht von über 800 Millionen Euro. Das heißt, da sitzen ganz schön viele Menschen vorm Fernseher, rufen an und kaufen was. Völlig verrückt, oder?
Mariella kauft, um zu kaufen und nicht, um Dinge zu besitzen. Und hinter dieser Sucht oder hinter jeder Sucht steckt auch immer ein Problem mit dem Selbstwertgefühl.
Und in deine Praxis gekommen, Andrea, ist die Mariella erst vor ein paar Jahren. Und all das, was wir euch jetzt gerade erzählt haben, erzählt sie dir. Aber warum kommt sie zu dir, Andrea? Wäre nicht ein Psychotherapeut angebrachter gewesen?
Also du meinst so eine klassische Psychotherapie?
Ja.
Ja, eigentlich theoretisch schon, aber sie hat trotz ihres Alters einen neuen Mann kennengelernt. Mhm. Ja, mit fast 70, kurz vor. Und sie will nicht, dass ihre Kaufsucht ihre neue Beziehung in Gefahr bringt. Mhm. Und deswegen kam sie auf die Idee, es machen übrigens manch eine Paartherapeutin aufzusuchen.
Total interessant. Du, aber sag mal, die ist immer noch kaufsüchtig mit 70.
Ja, mehr oder weniger, aber sie hat es im Griff.
Aber ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei Alkoholikern auch. Ja. Gell?
Trocken.
Das, wenn es, ja, trockenen Alkoholiker, die kriegen dieses Gefühl nie weg, wenn sie was kaufen wahrscheinlich.
Insofern hat Indra natürlich recht, wenn sie eine klassische Psychotherapie gemacht hätte und das Thema, also das Ursächliche mal bekämpft hätte, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen.
Verstehe
schon. Nun landet sie aber ja bei mir.
Krasse Geschichte. Also ich finde es vor allem Wahnsinn, dass die mit 70 zu dir kommt, Andrea, und sagt, ich habe jetzt eine neue Beziehung und die möchte ich nicht gefährden. Mhm. Ich bin zwar vielleicht eine trockene Shopping-Queen, aber ich möchte nicht, dass da was passiert.
Und ich habe ihr erstmal zugehört, sie hat mir die Geschichte natürlich auch ein bisschen erzählt und ich habe ihr aber auch parallel geraten dazu, eine Therapie zu machen. Mhm. Aber sie wollte trotzdem weiter zu mir kommen, um dieses Beziehungsthema mit mir zu besprechen. Und sie hat nicht mehr viele Menschen, mit denen sie sprechen kann, außer ihre Kinder und die will sie natürlich nicht mit diesen Themen belasten.
Jetzt fragt man sich natürlich zu Recht, wie ist denn aus der Shopping Queen, die alles bestellt hat, was bei drei nicht auf dem Baum ist, Otto-Katalog, Home Shopping Group, eine trockene Shopping Queen geworden? Die Antwort ist ganz einfach, das war das Geld, weil das war irgendwann komplett weg. Dann hatte sie wirkliche Probleme, es ging so in Richtung Privatinsolvenz und irgendwann ging es halt gar nicht mehr. Das heißt, ihr finanzielles Surrounding war so schlecht, dass sie einfach nichts mehr einkaufen konnte.
Und sie hat sich nicht in die Beschaffungskriminalität geflüchtet?
Nein, das hat sie nicht gemacht.
Nein, da war sie dann schon drüber.
Sie hat dann von ihrer Familie noch einiges geerbt, aber im Grunde genommen haben sie und Klaus fast alles verloren. Heute wohnt sie allein in einer sehr kleinen Wohnung. Aber das ist ganz speziell, wo sie wohnt. Und erzähle ich euch dann am Ende.
Kaufsucht. Die Zahlen finde ich total krass. Etwa 7% der deutschen Bevölkerung sind laut aktuellen Studien stark kaufsuchtgefährdet. Die Zahl ist in den letzten Jahren stark gestiegen und etwa 66% der Betroffenen sind Frauen.
Aber das ist nicht nur in Deutschland so.
Nein.
Das gilt für alle Wohlstandsländer, muss man so in Anführungsstrichen setzen. Im Schnitt sind es überall 5-7%. Aber wir reden von nicht kaufsüchtig, sondern kaufsuchtgefährdend. Das ist ja,
wie wir es auch mit dem Alkohol damals hatten.
Genau.
Das heißt, es gibt einfach einen kritischen Umgang damit, aber deswegen ist nicht jeder Alkoholiker ganz genau.
Verstehe. Was passiert denn da?
Es sind häufig irgendwelche Belastungen, seelische Belastungen und das Einkaufen ist letztendlich ein nicht substanzgebundenes Suchtverhalten, um das Ganze zu kompensieren. Also die unangenehmen Gefühle. Ihr müsst euch vorstellen, es geht ja immer um Gefühle, die wir verdrängen, bei allem. Ob wir dann rumschreien oder ob wir weggehen oder ob wir rauchen oder ob wir trinken oder ob wir kaufen oder ob wir Drogen nehmen. Wir wollen diese Gefühle nicht spüren. Und das ist sozusagen ein Ersatz dafür, sie auch nicht spüren zu müssen.
Wir müssen vielleicht nochmal schildern im Detail, wie Mariellas Villa aussieht, als sie aus finanziellen Gründen die dann verkaufen muss. Weil diese Villa platzt wirklich aus allen Nähten.
Nicht nur ihr begehbarer Kleiderschrank, der ungefähr 20 Quadratmeter groß ist, also ein Riesending, ist voll mit Klamotten. Sie hat noch 2 weitere Räume, richtige Räume, nicht Schränke, Räume, komplett vollgestellt, Kleiderständer, Regale, der ganze Keller. Und das Haus hat einen fast 100 Quadratmeter großen Keller, ist vollgestellt mit Kisten voller Klamotten. Und die hat Marielle eingekauft, aber niemals getragen.
Das ist schon heftig, oder?
Das hat die jetzt teilweise noch nicht mal ausgepackt.
Das ist so heftig, ein ganzes Haus voller Klamotten.
Aber das siehst du ja auch, dass das noch nicht getragen ist. Da geht es nur um den Prozess des Kaufens, nicht um die Sache, die dann zu besitzen oder damit anzugeben, was auch immer. Es geht nur um den Prozess des Kaufens.
Ja, Kaufsüchtige haben wir schon gehört, horten Unmengen sinnloses Zeug, was sie nie benutzen können. Das Problem, na klar, auf Dauer verschulden sich die Betroffenen, so geht es ja Marielle auch. Und nicht selten stehen sie am Ende ganz alleine da, ohne Job, ohne Partner, ohne Freunde.
So ist es, Kaufsucht ist eine, wie ich es eben schon sagte, eine nicht stoffgebundene Abhängigkeit. Und das Belohnungssystem feuert quasi, wenn der Süchtling mit seinem Suchtstoff konfrontiert wird.
Das Abgefahrene ist allerdings, es gibt ja bisher nur eine einzige substanzungebundene Abhängigkeit, die als Krankheit anerkannt ist, und das ist die Glücksspielsucht.
Ja gut, also da tut sich auch schon ganz
tut
viel.
Tut sich schon was.
Ja, vor allem, es geht ja hier auch, wo wir demnächst drüber sprechen werden, auch über die Sexsucht oder Pornosucht. Also es gibt ja ganz, ganz viele Arten von Abhängigkeit. Und die Geschichte dieser Abhängigkeiten, also was dahinter steckt, ist ja sehr oft sehr ähnlich. Ja, also was für eine Abhängigkeit du dann nimmst, das ist dann vielleicht noch die Frage.
Andere Abhängigkeiten wie Kaufsucht oder so, die werden bagatellisiert. Und wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich betroffen sind, ist ja ganz schwer zu sagen, weil die Dunkelziffer natürlich riesengroß ist, je nachdem, ab wann jemand erstens als kaufsüchtig definiert wird und wer auch den Schneid hat, das dann auch zu erzählen oder überhaupt in sich in Behandlung zu begeben.
Und jetzt sage ich es euch nochmal, Süchte oder Abhängigkeiten brauchen oft Jahre, viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, bis sie an die Oberfläche kommen. Weil du musst einen eigenen Leidensdruck entwickeln. Und weißt du, wie lange es dauert, bis man sich selber eingesteht, ich bin süchtig, ich bin drogensüchtig. Wenn du Raucher bist, bist du drogensüchtig. So, und du musst auch immer gucken, Abhängigkeit, ganz, ganz wichtig ist diese sogenannte Toleranzentwicklung. Das heißt, ich brauche immer mehr vom selben Stoff, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und das ist ja das. Deswegen trinken die Leute, fangen halt an mit einem Bierchen und irgendwann sind es halt flaschenweise irgendwelche Schnäpse, weil eben das Bierchen nicht mehr hilft. Und die eine Handtasche reicht eben auch nicht mehr. Deswegen brauche ich 5 T-Shirts, 5 Handtaschen.
Ja, wahrscheinlich hat da jeder so seine Ausflüchte oder seine kleinen oder großen Süchte, ne? Ich meine, wir haben ja auch so ein bisschen einen Druck, ne? Man muss irgendwie auf allen Ebenen ein erfülltes Leben führen, denkt man sich so. Viele suchen einen Ausgleich. Bei dem einen, wie du gerade sagst, ist es Alkohol, beim nächsten ist es dann vielleicht die Shoppingsucht. Nach dem Motto, so mit dem Kauf von dem Pulli, ne, geht es mir dann irgendwie besser, nachdem ich jetzt irgendwie Stress in der Arbeit hatte. Und das ist jetzt natürlich heute, und das erklärt vielleicht die steigenden Zahlen, per Klick alles ja noch viel einfacher.
Ja, natürlich ist es viel einfacher.
So früher war dann um 18 Uhr oder um 20 Uhr Shopping Feierabend, es sei denn beim Otto-Katalog, okay, da war es anders. Aber im Prinzip musstest du dann auf den nächsten Tag warten. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen nachts vor PCs sitzen und einfach shoppen wie die Geistesgestörten.
Ja. Und es ist ja auch ein Exit und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du deine innere Balance glaubst wiederherzustellen. Natürlich ist das kein guter Weg.
Was glaubst du denn, warum sind so viele Menschen aus der Balance?
Du, ich weiß nicht, ob das früher wirklich anders war, wenn ich ganz ehrlich bin.
Die haben noch nicht drüber gesprochen.
Ich denke, das Bewusstsein war einfach ein anderes. Mhm. Und du hast natürlich auch nicht so viele Lebensjahre gehabt. Ja, also bei mir klingelte vor ein paar Tagen eine Nachbarin aus dem oberen Stockwerk und sie war gestürzt, das war nicht schlimm und ich sagte, was kann ich tun für sie und dann hat sie gesagt, ich will einfach nur mit jemandem reden, weil ich niemanden mehr habe und alle sind schon gestorben und sie hat gesagt, sie hat solche Angst und wollte einfach kurz mal mit mir reden. Wie kommst du mit sowas klar? Und früher waren die Menschen vielleicht doch noch anders eingebunden in ihren Familien, in ihren Großfamilien. Heute ist es einfach viel, viel schwerer, auch die ganzen Anforderungen, auch beruflich. Ich bin ja davon überzeugt, dass diese ganzen Kreativen, auch diese Unternehmensberater, die, ich sag mal, bis 4 Uhr morgens arbeiten und um 7 wieder am Schreibtisch sitzen, das kannst du doch gar nicht, ohne irgendwas zu kompensieren. Das geht doch gar nicht. So, und da muss natürlich jeder seinen Weg finden. Entweder machen wir das wie im Hamsterrad immer weiter und finden da irgendwelche Kompensationsmöglichkeiten oder wir entscheiden uns dafür, irgendwie anders zu leben. Und ich meine, der Dalai Lama säuft jetzt meines Erachtens nach auch nicht und raucht nicht. Der meditiert halt, aber der meditiert halt 10 Stunden am Tag. So.
Ist ja vielleicht auch ein bisschen viel.
Du meinst, der hat eine Meditationssucht.
Ja.
Der hat eine Meditationsübung.
Ja, aber die ist natürlich, wenn einer Tee trinkt oder so, das ist ja dann auch irgendwie einfach ein bisschen besser, als wenn er eben Alkohol trinkt.
Lieber
so,
Dalai Lama, es tut mir sehr leid und das ja, ist mir nicht auch persönlich gemeint.
Nein, ich finde ihn total cool.
Ich glaube, das Umfeld von Kaufsüchtigen denkt ja oft, mein Gott, die sind willensschwach. Das haben mir auch Marielles Kinder immer gesagt. Mhm. Aber diese Menschen, denen es so geht, leiden sehr und haben ganz oft Schuldgefühle. Das gilt für diese Sucht, das gilt aber auch für andere.
Ja.
Und schämen sich für ihr Problem immens. Mhm. Deswegen verheimlichen ja viele Kaufsüchtige in dem Fall auch ihre Sucht oder versuchen das irgendwie zu bagatellisieren. Mhm. Ne?
Genau.
Kaufsucht, wie komme ich da wieder raus und wie merke ich überhaupt, dass ich kaufsüchtig bin?
Also das Wichtigste und der erste Schritt ist immer, sich eine Sucht oder eine Problematik oder einen Leidensdruck erstmal selbst einzugestehen. Das ist aber auch gleichzeitig der schmerzhafteste Prozess.
Ich glaube, das Wichtigste für Familien und Freunde ist, das offen anzusprechen. Ne? Wenn du merkst, einem lieben Menschen geht's damit nicht gut und der hat da was entwickelt. Ich glaube, nur so kann man Betroffenen wahrscheinlich helfen, auch wenn das erstmal sehr unangenehm ist.
Das hat ja unglaublich viel mit Scham zu tun. Und Scham ist eines der unangenehmsten Emotionen und will eigentlich immer abgewehrt werden. Das heißt, die Menschen bagatellisieren, die sagen, ich habe da überhaupt kein Problem. Sag doch mal jemandem, ich habe das Gefühl, du rauchst aber heute ganz schön viel oder du trinkst aber in letzter Zeit ganz schön viel. Glaubst du, dass der sagt, ja, hast du recht, ich glaube, da sollte ich mal was machen. Sondern der wird sagen, ja, das ist doch jetzt nur so oder du trinkst doch selber was. Und also es geht immer um diese Abwehr von diesem Schamgefühl oder nicht immer, aber sehr viel dabei. Es ist natürlich ein schmaler Grat, auch jemandem, der dir nahe steht, zu sagen, dass du etwas siehst oder wahrnimmst. Die Frage ist nur, er hat dich nicht gefragt darum. Und die Frage ist auch immer, wie viel eigenen Leidensdruck hat denn der Mensch? Mhm. Es kann sein, dass er sagt, Gott sei Dank, endlich sieht's jemand und ich brauche wirklich Hilfe. Ich empfehle, und das habe ich ja auch bei Mariella gemacht, eine Therapie, bestmöglich bei einem Psychologen, der wirklich darauf spezialisiert ist. Also eine ganz klassische Psychotherapie, vielleicht auch eine Verhaltenstherapie. Aber natürlich geht es auch ganz stark um die Verbesserung ihres Selbstwertgefühls, dass sie sozusagen gar nicht mehr so viel kompensieren muss, sondern dass sie selbst merkt, ich bin auch so okay, ich bin auch so gut genug und ich muss lernen, meine Gefühle, wie auch immer, aber nicht über eine Sucht zu kompensieren.
Du, aber sag mal, am Ende musst du jetzt noch erzählen, wo die Mariella eigentlich heute wohnt, weil du hast vorher da so eine riesen Brücke gebaut, das erzähle ich am Ende.
Ich habe nur jetzt gesagt, das erzähle ich, habe ein bisschen.
Wo wohnt die?
Sie ist tatsächlich ins Olympiazentrum gezogen und wohnt heute in einer kleinen Wohnung dort mit Blick über das Olympiastadion.
Da, wo sie sich
kennengelernt hat. Also back to the roots, wenn du so willst.
Wo alles angefangen hat.
Ja, ein bisschen eine andere Geschichte heute, aber wir fanden sie wichtig, denn sie kommt so oder ähnlich gar nicht so selten vor.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Und genau.
Wenn du Anregungen hast oder Verbesserungsvorschläge für unseren Podcast oder vielleicht auch Fragen hast, schreib uns am besten über unseren Instagram-Kanal Paarflüsterei. Wir antworten garantiert.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich brauche jetzt einen neuen Pullover.